Meine Damen und Herren, sehr verehrter Herr Thierse, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Sie dürfen jetzt nun allerdings nicht erwarten, dass ich all die vielen Fragen hier behandle, die Herr Thierse angesprochen hat. Ich würde im Grunde für jede Frage eigentlich eine eigene Tagung benötigen. Ich bitte um Verständnis, das sind in der Tat die zentralen Fragen, aber ich bitte um Verständnis, wenn ich so einige Aspekte herausgreife. Mein Thema lautet ja auch, ja, welche Rolle spielt das Bundesverfassungsgericht in diesem Geschehen? Sie wissen, meine Damen und Herren, das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland ist am 8. Mai 1949 vom Parlamentarischen Rat beschlossen und fast genau vor 70 Jahren in Kraft getreten. Nun ist es schon bemerkenswert, dass wir heute wie damals unter ein und derselben Verfassung, nämlich unter diesem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland leben. Wann zuvor hat es eine so lange Zeit der staatlichen Stabilität in Deutschland gegeben? Fragezeichen. Gleichwohl, die Zeitumstände haben sich erheblich verändert. Damals ging es nach Diktatur, Krieg und vollständigem Zusammenbruch um die Errichtung eines demokratischen Rechtsstaats und natürlich um den wirtschaftlichen Wiederaufbau. Heute sind es, nachdem die Teilung Deutschlands und die Teilung der Welt in Ost und West überwunden sind, vor allem die Herausforderungen der Globalisierung und der Digitalisierung, die ein gefestigtes, aber auch saturiertes und dabei bisweilen unbeweglich gewordenes Gemeinwesen unter einen gewaltigen Anpassungs- und Veränderungsdruck setzen. Kaum, meine Damen und Herren, kaum ein Lebens- und Regelungsbereich unserer sozialen Ordnung kann sich derzeit der Frage nach seiner Reformbedürftigkeit entziehen. Anstehende Reformaufgaben zu bewältigen, ist Sache der politischen Staatsorgane, also vor allem von Parlament und Regierung. Die Verfassung gibt hierfür lediglich einen verbindlichen Handlungsrahmen. Veränderungen ihrer Umwelt lassen allerdings auch eine Verfassung, meine Damen und Herren, nicht unberührt. Das Grundgesetz selbst steht in diesem Sinne vor einer Bewährungsprobe. Sind die vor 70 Jahren getroffenen Grundentscheidungen unserer Verfassung heute noch aktuell? Sind sie heute noch richtungsweisend? Gibt es strukturelle Schwachstellen, an denen das Grundgesetz fortzuentwickeln ist, um die Handlungs- und Reformfähigkeit unseres Staates zu erhalten oder zu verbessern? Zu fragen ist aber auch, ob es in der Verfassung bewährte Grundsätze gibt, die es wieder verstärkt zu aktualisieren und zur Geltung zu bringen gilt. Denn eines gilt, meine Damen und Herren, auch bewährte Verfassungen, zu denen zweifelsohne das Grundgesetz gehört, müssen sich immer wieder fragen lassen, ob sie den Herausforderungen der Zeit in jedem Fall noch gerecht werden. Sie, die Verfassungen, stehen in der Zeit. Sie sind Entwicklungen ausgesetzt, die sie auffangen und die sie verfestigen müssen. Sie sollen jedoch weder, also die Verfassungen, sollen jedoch weder bei aller Offenheit für den Wandel auf der einen Seite den Zeitgeist huldigen, noch sich auf der anderen Seite von der gelebten Wirklichkeit, von der gelebten Verfassungswirklichkeit allzu weit entfernen. Anders als die erste demokratisch-rechtsstaatliche Verfassung Deutschlands, nämlich die sogenannte Weimarer Reichsverfassung, trägt das Grundgesetz nicht die Bezeichnung Verfassung. Daraus ist jahrzehntelang, vereinzelt sogar auch noch heute, die These abgeleitet worden, dass Deutschland eigentlich keine Verfassung habe, die von dem deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Die Bezeichnung Grundgesetz war damals vom Parlamentarischen Rat in der Tat bewusst gewählt worden, um den provisorischen Charakter dieses Verfassungsgesetzes zu betonen. Die Bezeichnung Grundgesetz war mit anderen Worten in dem Bewusstsein gewählt worden, dass Deutschland damals geteilt war und dieses Grundgesetz eben nur für einen Teil Deutschlands gelten konnte vorerst. Aber inzwischen ist das Grundgesetz, meine Damen und Herren, aus diesem Stadium des Provisoriums herausgewachsen und aus dem Stadium eines Verfassungsgesetzes, das nur für einen Teil Deutschlands gilt, herausgewachsen, eindeutig herausgewachsen, nicht zuletzt nach der Einigung Deutschlands. So geht es heute letztlich in meinen Augen nur noch um eine semantische Frage. Es besteht also wirklich kein Anlass, an dem Verfassungscharakter des Grundgesetzes zu zweifeln. Die Einheit Deutschlands ist eben, wie Sie wissen, dadurch zustande gekommen, dass die neuen Bundesländer den Weg des Beitritts zum Grundgesetz gewählt haben, nach Artikel 23 der alten, damals geltenden Fassung des Grundgesetzes. Und man es allgemein weder für nötig, aber auch eben nicht für sinnvoll gehalten hat, dem wiedervereinigten Deutschland eine neue Verfassung zu geben. Und dass das Grundgesetz zu keiner Zeit dem deutschen Volk zur Abstimmung vorgelegt worden ist, ist in meinen Augen auch kein wirklicher Mangel. Meine Damen und Herren, historisch ist es so, dass die beiden demokratisch-rechtsstaatlichen Verfassungen Deutschlands jeweils nicht durch Volksentscheide verabschiedet worden sind, weder die Weimarer Reichsverfassung noch das Grundgesetz, wohl aber im Wege der repräsentativen Demokratie durch Beschluss gewählter Volksvertreter. Die demokratische Legitimation dürfte deshalb entgegen einem Gerede, das man mancherorts noch immer hört, unzweifelhaft sein. Implizit hat das deutsche Volk, das kann man, glaube ich, ohne Übertreibung sagen, implizit hat das deutsche Volk wiederholt mehrheitlich seine Akzeptanz dieser Verfassungsordnung zum Ausdruck gebracht. Es hat beispielsweise in den zahlreichen Wahlen zum Deutschen Bundestag beispielsweise denjenigen Parteien eindeutig das Vertrauen geschenkt, die ganz eindeutig auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, und diejenigen mehr oder weniger scharf abgestraft, die sich offen von ihm abwenden. Anders als die Weimarer Reichsverfassung stellt das Grundgesetz nun, und jetzt lassen Sie mich ein zentrales Thema ansprechen, anders als die Weimarer Reichsverfassung stellt das Grundgesetz die Grundrechte als einklagbare Freiheitsrechte des Einzelnen gegen den Staat in den Mittelpunkt der rechtsstaatlichen Ordnung. Der erste Artikel des Grundgesetzes bestimmt, zitiere, die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Und dann heißt es weiter, die Grundrechte binden als eben Abwehr- oder Freiheitsrechte nach Artikel 1 Absatz 3 des Grundgesetzes Gesetzgebung, vollziehende Gewalt, also exekutive Verwaltung und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht. Meine Damen und Herren, die Grundrechte sind also durch das Grundgesetz zu einklagbaren, subjektiven Individualrechten erhoben worden und eben nicht mehr nur, wie es der deutschen Verfassungstradition entspricht, und nicht nur bloße Programmsätze, nicht nur staatliche Verheißungen oder Versprechungen, keine bloßen verfassungslyrischen Proklamationen und auch nicht mehr nur Staatszielbestimmungen, die allein nach Maßgabe des einfachen Gesetzes, der einfach gesetzlichen Ausgestaltung, rechtliche Wirkung entfalten. Und ergänzend zu den Gewährleistungen dieser Grund- und Menschenrechte sieht das Grundgesetz, und das ist eben auch ganz wichtig für den Charakter des deutschen Rechtsstaates unter dem Grundgesetz, sieht das Grundgesetz auch verfahrensrechtliche Sicherungen vor, insbesondere also das Instrument der Verfassungsbeschwerde. Nach Artikel 93 Absatz 1 Nummer 4a des Grundgesetzes entscheidet das Bundesverfassungsgericht über Verfassungsbeschwerden, die von jedermann mit der Behauptung erhoben werden kann, durch die öffentliche Gewalt in einem seiner Grundrechte verletzt zu sein. Von dieser Möglichkeit machen jährlich, meine Damen und Herren, knapp 6.000 Bürgerinnen und Bürger jährlich also gebrauchen. Seit den 1950er Jahren hat sich demgemäß in Deutschland eine Grundrechtsordnung, nicht zuletzt durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, in einer Weise entwickelt und entfaltet, dass diese nicht nur zu einem ganz entscheidenden Integrationsfaktor dieses Gemeinwesens, sondern in gewissem Grade auch, wie es mein Kollege Georg Neuter einmal ausgedrückt hat, gerade auch zu einer weltweit beachteten Referenzordnung geworden ist. Die Grundrechtsgewährleistung des Grundgesetzes in Verbindung, wie gesagt, mit der verfahrensmäßigen Durchsetzung im Wege der Verfassungsbeschwerde, erlangten also, ich sage es mal etwas blumenreich, erlangten blühende Vitalität und zählen nach wie vor zur unübersehbaren Realität in Staat und Gesellschaft. Normativität, also rechtliche Verbindlichkeit, und Justiziabilität, also rechtliche, juristische, gerichtliche Durchsetzbarkeit, dieser Grundrechte ersetzten die mit den Grundrechten in Deutschland vormals immer verbundene bloße Programmhaftigkeit der Grundrechte als, ich sagte schon, als mehr oder weniger bloße verfassungslyrische Verheißungen. Dabei hat das Bundesverfassungsgericht vor allem, und meine Themenstellung lautet ja die Rolle des Bundesverfassungsgerichts, deshalb bitte ich um Nachsicht, wenn ich hin und wieder das Bundesverfassungsgericht erwähne. Das hat also jetzt nichts mit Selbstdarstellung zu tun, sondern ist einfach meine Themenstellung. Dabei hat das Bundesverfassungsgericht vor allem, und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, vor allem durch Konkretisierung und Fortbildung allgemeiner Grundrechtsverbürgungen den veränderten technologischen und gesellschaftlichen Gegebenheiten Rechnung getragen oder jedenfalls den Versuch gemacht, diesen Veränderungen Rechnung zu tragen. Beispielhaft erwähne ich hier nur, und da fällt mir an allererster Linie auch das Beispiel, das Sie genannt haben, Herr Thierse, ich erwähne als erstes Beispiel das Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit nach Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz, so lautet dort die Formulierung in etwa. Aus diesem Grundrecht hat das Bundesverfassungsgericht in Verbindung mit Artikel 1 des Grundgesetzes, wonach, wie gesagt, die Würde des Menschen unantastbar ist, etwa ein Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, aber auch später, 10 Jahre später etwa, auf Gewährung der Vertraulichkeit und der Integrität informationstechnischer Systeme abgeleitet. Wenn Sie vorhin fragten, Herr Thierse, ist das Grundgesetz vielleicht deshalb gar nicht auf der Höhe der Zeit, weil es das Grundgesetz noch gar nicht die Digitalisierung kennen konnte und deshalb auch nicht regelnd tätig sein konnte, da kann ich nur sagen, das Bundesverfassungsgericht hat eben mit der Entwicklung dieses Grundrechts auf Schutz der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme die Grundlage gesetzt, damit das Grundgesetz auch auf diesem Feld der Digitalisierung auf der Höhe der Zeit sein kann. Auch wenn die Grundrechte nach dem Verfassungstext durch Gesetz einschränkbar sind und die meisten Grundrechte enthalten so einen sogenannten Gesetzesvorbehalt, also selbst wenn sie einschränkbar sind durch das Gesetz, durch das einfache, wie wir Juristen immer sagen, das einfache Gesetz, also ein Gesetz unterhalb der Verfassung, so hat das Bundesverfassungsgericht doch strenge Anforderungen an solche Grundrechtsbeschränkungen aufgestellt. Es hat zum Beispiel das Verhältnismäßigkeitsprinzip zu einer wirklich wirksamen Eingriffsschranke entwickelt und sie großzügigen Freiheitsbeschränkungen durch den Gesetzgeber entgegengehalten. Und es hat, soweit es um die Privatsphäre, um die Persönlichkeitssphäre des Einzelnen ging, einen Kernbereich privater Lebensgestaltung als schlechthin unantastbar angesehen. Also zum Beispiel war das wirksam geworden beim sogenannten großen Lauschangriff, also die heimliche Wohnraumüberwachung, oder eben bei der Online-Durchsuchung, nicht? Stichwort Trojaner, Bundestrojaner, oder bei der Telekommunikationsüberwachung, ist immer ein Kernbereich privater Lebensgestaltung als schlechthin unantastbar erachtet worden. Also kein auch noch so gewichtiges öffentliches Interesse kann in diesen Kernbereich privater Lebensgestaltung, in diese wirkliche Privatintimsphäre eingreifen. Es hat ferner durch zahlreiche Grundsatzentscheidungen sichergestellt, meine Damen und Herren, das kann man vielleicht ganz allgemein formulieren, dass im Rechtsstaat des Grundgesetzes die Balance zwischen Freiheit und Sicherheit niemals verloren gehen darf. Und zwar eben zulasten der Freiheit. Das Bundesverfassungsgericht hat immer darauf geachtet, dass der Rechtsstaat seine Gegner, und die hatte er immer gehabt und hat sie wieder, dass der Bundesverfassungsgericht hat also immer darauf geachtet, dass der Rechtsstaat seine Gegner allein mit den Mitteln des Rechtsstaats bekämpft. Und dass auch die Aufgabe des Staates, die Sicherheit seiner Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten, nicht jedes Mittel an Grundrechtseingriffen rechtfertigt. Es hat des Weiteren den Grundrechten, auch das ist ein ganz wichtiger, ganz aktueller Punkt auch, in der jetzigen Diskussion zumal, es hat des Weiteren den Grundrechten der Meinungsfreiheit, einschließlich der Pressefreiheit, sowie auch der Versammlungsfreiheit oder populistisch ausgedrückt Demonstrationsfreiheit, eine besondere Bedeutung für die Demokratie und für den Rechtsstaat beigemessen und Meinungsfreiheit ebenso wie Versammlungsfreiheit auch stets dann geschützt, wenn es in den Augen weiter Kreise der Öffentlichkeit um kritikwürdige politische Meinungen jenseits des Mainstreams ging. Das Bundesverfassungsgericht hat vor allem den Grundrechten eine weitere, und jetzt wird es besonders aktuell auch, vor allem den Grundrechten eine weitere besondere Schutzfunktion zugemessen. Traditionell, historisch gesehen und natürlich auch nach wie vor wichtig, ist, dass die Grundrechte natürlich in erster Linie dazu bestimmt sind, die Freiheitssphäre der Bürgerinnen und Bürger, also des Einzelnen, wie wir Juristen sagen, vor Eingriffen, vor ungerechtfertigten, unverhältnismäßigen Eingriffen des Staates zu sichern. Sie sind mit anderen Worten Freiheitsrechte, sie sind Abwehrrechte gegen staatliche Übergriffe. Das ist auch ihr historischer Sinn gewesen. So sind Grundrechte entstanden, nicht? Oder haben normative Kraft erlangt. Sowohl insbesondere eben in den ursprünglichen Entstehungsfällen, nämlich der Verfassung der Vereinigten Staaten. Sie sind mit anderen Worten eben Abwehr- und Freiheitsrechte des Einzelnen gegen den Staat. Aber jetzt kommt die zweite, historisch betrachtet neue und vom Bundesverfassungsgericht mehr oder weniger entwickelte, vielleicht nicht gedanklich in erst, aber vom Bundesverfassungsgericht eben doch praktisch entwickelte Schutzfunktion der Grundrechte, die darin besteht, dass sie als, ich sage mal, objektive Grundsatzentscheidungen, Wertentscheidungen, als objektive Verfassungsprinzipien Schutzpflichten des Staates begründen zugunsten der in ihren Grundrechten bedrohten und damit die Geltungskraft der Grundrechte in Staat und Gesellschaft verstärken. Werden Grundrechte von, ich sage mal in Anführungsstriche, von dritter Seite, also nicht unmittelbar durch den Staat selbst, sondern etwa durch private Unternehmen oder Organisationen oder auch durch fremde staatliche Gewalten, etwa ausländische Geheimdienste, bedroht oder beeinträchtigt, dann trifft den deutschen grundrechtsverpflichteten Staat, sei es den Gesetzgeber, sei es aber auch den Behörden oder den Gerichten, die verfassungsrechtliche, aus den Grundrechten folgende Verpflichtung, sich schützend vor die bedrohten Grundrechtsträger und ihre Freiheitsgüter zu stellen. Meine Damen und Herren, in Zeiten der Digitalisierung und der Globalisierung wird diese zweite Schutzfunktion der Grundrechte immer, immer bedeutsamer. In der digitalen, globalisierten Gesellschaft drohen nämlich den grundrechtlich verbürgten Freiheiten des Einzelnen nicht allein und, ich sage mal wirklich ganz offen, nicht einmal in erster Linie Beeinträchtigungen von Seiten der eigenen staatlichen Gewalten, sondern teils von Organen und Einrichtungen fremder Staaten, denken Sie an die NSA-Geschichten, die Einwirkung ausländischer Dienste auf die Freiheitsrechte der Bürgerinnen und Bürger. Also Grundrechtsgefährdungen und Beeinträchtigungen drohen eben auch von Organen und Einrichtungen fremder Staaten, vor allem aber, und das ist ganz entscheidend, meine Damen und Herren, vor allem auch durch private, nicht selten weltweit operierende Unternehmen, zum Teil eben im Ausland ansässig, etwa als Anbieter digitaler Dienste. Sie sind es heute, meine Damen und Herren, vor allem, die von ihren Nutzern private Daten in einer bisher ungeahnten Größenordnung erheben, speichern, auswerten und in einer für den Einzelnen überhaupt nicht mehr erkennbaren Weise, Art und Weise verwenden und vermarkten. Angesichts dieser realen Entwicklungen der digitalen Gesellschaft muss es darum gehen, meine Damen und Herren, die Geltungskraft vor allem des Grundrechts auf Schutz der Persönlichkeit, insbesondere in seiner speziellen Ausprägung als Schutz der informationellen Selbstbestimmung oder der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme hinreichend zu sichern. Besonders bedroht ist aber auch hier zum Beispiel der Schutz des Telekommunikationsgeheimnisses. In diesem Zusammenhang möchte ich an die schon im Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1983 formulierten Worte erinnern. Ich darf zitieren, weil diese Worte über das Jahr 1983 hinaus von großer Wichtigkeit sind. Ich zitiere, wer nicht mit hinreichender Sicherheit überschauen kann, welche ihn betreffenden Informationen in bestimmten Bereichen seiner sozialen Umwelt bekannt sind und wer das Wissen möglicher Kommunikationspartner nicht einigermaßen abzuschätzen vermag, kann, und jetzt kommt das Entscheidende, kann in seiner Freiheit wesentlich gehemmt werden, aus eigener Selbstbestimmung zu planen und zu entscheiden. Ende des Zitats, das war ein Satz aus dem Jahr 1983. Meine Damen und Herren, die Wahrnehmung der Freiheitsrechte der Bürgerinnen und Bürger darf nicht total erfasst und registriert werden. Dieses Verbot gehört nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur, wie es so schön heißt, zur verfassungsrechtlichen Identität der Bundesrepublik Deutschland, dass die staatlichen Organe der Bundesrepublik nicht nur unmittelbar bindet, sondern für dessen Wahrung sich Deutschland auch in europäischen und internationalen Zusammenhängen einsetzen muss, Ende des Zitats. Also zum Beispiel, meine Damen und Herren, eine vom Staat vorgenommene oder durch staatliche Regulierung bei privaten veranlasste Sammlung von personenbezogenen Daten auf Vorrat, zu unbestimmten oder noch nicht hinreichend bestimmbaren Zwecken, ist verfassungsrechtlich verboten. Damit verstieße zum Beispiel eine flächendeckende, weitgehend voraussetzungslose, vorsorglich anlasslose Speicherung aller Telekommunikationsdaten, auch der Verkehrsdaten, die für die Strafverfolgung und die Gefahrenabwehr irgendwann mal nützlich sein könnten, gegen deutsches Verfassungsrecht, übrigens auch gegen europäisches Primärrecht, so der EuGH, in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Meine Damen und Herren, auf jeden Fall wird dafür Sorge zu tragen sein, jetzt blicke ich mal in die Zukunft, dass der Menschenwürdeschutz und die Freiheitsverbürgungen auch im digitalen Zeitalter nicht ihre verfassungsrechtliche Dignität, Geltungskraft und Durchsetzungskraft verlieren und sich letztlich nur noch nach Maßgabe des unterverfassungsrechtlichen Gesetzeswerkes, der nationalen und der europäischen Gesetzgebung, das heißt im Grunde allein nach den Maßstäben des politisch-ökonomisch machbaren, sinnvollen, technologisch zweckmäßigen und durchsetzbaren überhaupt noch behaupten können. Nicht alles, was technisch möglich ist, meine Damen und Herren, ist rechtlich, verfassungsrechtlich erlaubt.